Der Herr ist auferstanden. Was für eine Antwort. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Glauben wir, was wir sagen? Es gehört sich auf die erste Aussage, der Herr ist auferstanden, damit zu antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Wahrhaftig meint ja, es ist wirklich so, es ist kein Zweifel vorhanden. Es ist in der Tat so gewesen, dass der Herr auferstanden ist. Nun, ich möchte nicht deinen Glauben in Frage stellen, aber es ist ein Bekenntnis, wozu wir stehen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Sagen wir das einfach, weil es ein Bekenntnis ist, oder sagen wir es und meinen es vielleicht gar nicht so, vielleicht meinen wir mehr, es könnte auch anders gewesen sein, es ist nicht ganz so wichtig. Deswegen habe ich meine Predigt heute Morgen genannt, was wäre, wenn Ostern nicht wäre? Ostern ist ja bekanntlich einer der höchsten Feiertage der Christenheit. Nun, alle Feiertage gehören irgendwie zusammen, also Weihnachten, ohne Ostern macht keinen Sinn, ohne Weihnachten gäbe es auch kein Ostern, also irgendwie gehören die beiden schon auch zusammen, aber hier ist so, als Anmerkung von Jesu Geburt berichten nur zwei Evangelien. Von seinem Tod und Auferstehung berichten alle vier Evangelisten. Also hier sehen wir schon mal eine Gewichtung, dass eben alle es so, als so wichtig betrachtet haben, dass sie eben davon berichten. Was wäre, wenn Ostern nicht wäre? Ich möchte das erarbeiten in drei Punkten. Als ersten Punkt, ohne Ostern keine Hoffnung. Zweiter Punkt, ohne Ostern keine Zuversicht. Und dann drittens, ohne Ostern kein Christentum. Und ich möchte dieses Thema erarbeiten anhand der Bibelstelle, die wir bereits gehört haben. Es war der Wochenspruch der letzten Woche aus Offenbarung 1,18. Ich lese ihn nochmal vor. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, er ist auf der Insel Patmos. Auf der Insel Patmos und auf einmal hört er eine Stimme hinter sich und dreht sich um und da steht Christus. Also an dieser Stelle ist Jesus Christus, unser Herr, derjenige, der spricht. Das mal so als Kontext, damit wir bewusst sind, wer das eben sagt. Nun kommen wir zum ersten Punkt, ohne Ostern keine Hoffnung. Hoffnung, das ist eine positive Lebenshaltung, eine Erwartungshaltung, dass etwas, was man sich wünscht, eben auch eintreffen wird. So formuliert das zumindest Wikipedia. Hoffnung hat eine positive Auswirkung auf jeden Einzelnen. Bist du ein hoffnungsvoller Mensch, dann bist du eigentlich auch ein positiv denkender Mensch. Wir sehen, wenn wir vom Gegenteil sprechen, was eben Hoffnungslosigkeit ist, Resignation. Es gibt keine Hoffnung mehr. Verzweiflung, Depression, Angstzustände. Das ist, wenn keine Hoffnung mehr ist. Wie würdest du die Gesellschaft heute beschreiben, um dich herum? Würdest du sie als eine Gesellschaft voller Hoffnung beschreiben oder eine eher hoffnungslose Gesellschaft? Wie sind die Menschen um dich herum? Ja, wie denkst du selbst? Bist du ein Mensch voller Hoffnung oder bist du eher ein hoffnungsloser Mensch? Also wie man denkt. Ostern schenkt Hoffnung. Im Text heißt es, ich war tot. Jesus Christus sagt, er war tot. War, das ist eine Vergangenheitsform hier, es ist eine abgeschlossene Sache. Es ist vorbei. Es ist unmissverständlich, worauf Jesus Christus sich eben bezieht. Er bezieht sich auf die Berichte in den Evangelien. Ja, dass er gekreuzigt wurde, dass er gestorben ist. Ja, Johannes selbst war Augenzeuge. Und dann wird er ins Grab gelegt. Karfreitag haben wir gehört, wie Johannes als der einzige Jünger mit am Kreuz stand. Die Jünger waren weiter weg und haben ebenfalls zugesehen. Die Jünger sahen aus der Entfernung, ihr Herr ist tot, auf den sie so viel Hoffnung gesetzt haben. Sie haben gesehen, wie der Speer in der Seite reingerammt wurde und Blut und Wasser hinausgespritzt ist. Wie er vom Kreuz genommen wurde, in Grabtücher gelegt wurde und zu Grabe getragen wurde. Gekreuzigt und gestorben. Jesus war tot. Es war kein Scheintod, wie manchmal auch behauptet wird. Der Hauptmann hatte den Auftrag, den Tod des Gekreuzigten eben festzustellen. Und ähnlich wie heute wird der Tod festgestellt, ist Puls da. Heute kommt noch der sogenannte Hirntod dazu, also sind die Hirnströme noch da oder nicht. Aber die Menschen damals waren ja nicht dumm. Die wussten, wenn jemand tot ist. Wenn jemand 3 Tage lang ohne Puls ist, dann ist er tot. Wenn man schon nur die Verletzungen von Jesus Christus anschaut, dann ist es eigentlich schon unwahrscheinlich, dass jemand das überleben kann. Wenn jemand einen Speerstoß durch die Lunge bekommt, er war tot. Tot, wie wir das auch heute verstehen. Und sein Tod gibt uns Rettung. Er stirbt an unserer Stadt, das ist die Osterbotschaft. Das Gericht Gottes kommt nicht auf dich, sondern hat Jesus Christus am Kreuz getroffen. Gottes Zorn ist besänftigt. Das haben wir an Karfreitag gehört. Es ist ein Teil der Osterbotschaft, dieser frohen Osterbotschaft. Weil nur durch seinen Tod haben wir Hoffnung auf Sündenvergebung. Wäre er nicht gestorben, würde es keine Vergebung deiner Schuld geben. Er ist gestorben, damit wir gesühnt sind. Jesus Christus sagt, ich war tot. Jesus sagt nicht, ich bin tot. Das könnte er auch nicht, weil Tote nicht sprechen können. Aber niemand von uns kann sagen, ich war tot. Ja, es gibt sogenannte Nahtoderfahrung. Das sind Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, die irgendwo zwischen Tod und Leben sich befunden haben. Medizinisch auch nicht ganz eindeutig, in welchem Zustand sie da sind. Aber niemand ist 3 Tage tot und wird zum Leben erweckt. Wir haben die frohe Botschaft gehört in der Textlesung. Der Herr ist auferstanden. Jesus sagt, ich war tot. Das heißt, er ist heute lebendig. Ostern schenkt die Auferstehungshoffnung. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 12 folgende, da argumentiert Paulus, dass eben Christus auferstanden ist, dass wir auch auferstehen werden. Also unsere Auferstehung hängt mit der Christi-Auferstehung zusammen. Und ich möchte aus 1. Korinther 15, Vers 16 vorlesen, um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Jesu Christi Auferstehung ist Hoffnung für dich und für mich. Jesus blickt auf den Tod zurück. Ich war tot. Wir blicken auf den Tod hin. Wir werden einmal sterben, aber genauso wie er werden wir einmal zurückblicken und sagen, ich war tot. Er hat mich wieder zum Leben erweckt. Der Herr ist auferstanden. Wir leben. Der Tod wird kommen, aber trotz Tod haben wir Hoffnung in Jesus Christus, weil er auferstanden ist. Und das ist eine ganz persönliche Hoffnung für dich und für mich, wenn wir den Glauben an Jesus Christus haben. Weil er auferstand, werden auch wir leben. Ohne Ostern hätten wir keine Hoffnung. Wir hätten keine Hoffnung auf eine Auferstehung. Weil Jesus Christus auferstand, werden auch wir auferstehen. Ohne Ostern hätten wir keine Hoffnung auf Vergebung. Am Kreuz bezahlte Jesus Christus für unsere Schuld, damit wir Vergebung haben. Ohne Ostern keine Zuversicht. Hoffnung und Zuversicht, das sind zwei sehr ähnliche Worte. Hoffnung schenkt uns Trost. Hoffnung empfangen wir. Hoffnung können wir passiv bleiben. Zuversicht ist mehr eine Gewissheit. Es treibt uns an, es gibt uns eine Aktivität. Es schenkt uns Energie für das Bevorstehende. Ostern schenkt Zuversicht. Im Text heißt es, siehe, ich lebe in Ewigkeit. Jesus beginnt diese Aussage zu machen mit siehe. Schau genau hin, Johannes. Ich lebe. Damit bezieht er sich auf das Osterwunder. Er steht von den Toten auf. Und damit macht er jegliche Depression, jegliche Angst der Jünger zunichte. Sein Tod war die Furcht seiner Jünger. In Matthäus 16, Vers 22, da sagt Jesus Christus seinen Tod voraus. Und Petrus kommt und sagt, nein, niemals, du darfst nicht sterben. Du bist unsere Hoffnung, du bist ein so guter Mann, du kannst all unsere Probleme lösen, du darfst nicht sterben. Jesu Tod war eine Horrorvorstellung für seine Jünger. Die Osterbotschaft, seine Auferstehung, macht alle menschlichen Erwartungen zunichte. Die menschliche Erwartung, dass ein so übel zugerichteter, gekreuzigter leben wird. Jesus sagt, ich war tot. Nun sagt er, siehe, ich lebe. Ich lebe. Und das in Ewigkeit. Jesus fordert also Johannes, Jesus fordert uns genau hinzusehen. Er gibt mehr als, somit sagt er gibt mehr als nur eine Hoffnung auf die Auferstehung. Er gibt die Gewissheit, er gibt diese Zuversicht, die wir haben, weil er lebt, lebe auch ich. Siehe, ich lebe. Das ist eine wichtige Aussage wegen unserer Schuldvergebung. Vorhin habe ich gesagt, Jesus Christus starb am Kreuz zur Sündenvergebung. Wir haben das bei der Karfreitag-Gottesdienst von Brigitte gehört, in einer guten Predigt. Jesus Christus starb. Es ist vollbracht. Deine Sünde ist vergeben. Mit dem Ausschrei, es ist vollbracht. Wir müssen nichts mehr hinzufügen. Aber trotzdem, ich möchte nicht widersprechen, müssen wir Römer 4, Vers 25 beachten. Da heißt es, wegen unserer Verfehlungen wurde er dahingegeben und um unseres Freispruchs willen wurde er auferweckt. Vielleicht ein bisschen komplizierte Worte. Aufgrund unserer Sünde musste Jesus Christus sterben, damit wir Sündenvergebung haben. Und wegen unseres Freispruchs wurde er auferweckt. Die NGÜ schreibt, der Weg unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde, also auf Jesus Christus hin, und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Jesus Christus starb aufgrund unserer Sünde zur Sühnung und indem Jesus Christus von den Toten auferweckt, sagt Gott, ich nehme dieses Sühnewerk an. Du bist freigesprochen. Darum ist die Auferstehung so wichtig. Weil Jesus lebt, haben wir die Gewissheit, haben wir mehr als nur eine Hoffnung auf Sündenvergebung, sondern wir haben die Gewissheit, Gott hat das Sühnewerk angenommen. Was wäre eine Auferstehungshoffnung ohne Sündenvergebungsgewissheit? Wenn du wieder auferstehen würdest, und deine Sünde wäre genauso noch auf dir. Du würdest auferstehen, um noch mehr Sünde auf dich zu laden, die dich noch mehr trennt von Gott. Nein, aber Jesus Christus lebt und Gott sagt, ich nehme diese Sühnung an. Wenn du glaubst, dann ist dir vergeben. Das ist die Gewissheit, das ist mehr als nur eine Hoffnung. Und Jesus Christus sagt, siehe, ich lebe in Ewigkeit. Die Ewigkeit ist ein Wort, was nicht ganz so greifbar ist für uns. Wir leben in Zeit. Alles braucht Zeit. Ewigkeit ist für uns eine lange Zeit. Es gibt ja ein Beispiel, was Ewigkeit sein könnte. Wir haben hier das Matterhorn, ein Berg aus der Schweiz, rund 4.700 Meter hoch. Die Ewigkeit ist, wenn einmal im Jahr eine Amsel auf den Gipfel fliegt, mit seinem Schnabel einmal links und einmal rechts abwälzt und wieder davonfliegt. Nächstes Jahr wieder kommt. Die Ewigkeit ist, wenn der Berg nicht mehr da ist. Rein theoretisch wissen wir, ja, es gibt eine minimalste Abnutzung, wenn das die Amsel macht. Aber bis der Berg weg ist, vergehen eben Ewigkeiten. Aber nicht mal das ist die Ewigkeit. Ewigkeit ist eben außerhalb von Zeit. Davon lesen wir in Offenbarung Kapitel 10, Vers 6. Ewig. Zeitlos. Wie genau das Zeitgefühl dann sein wird, das weiß ich nicht. Bisher standen wir immer unter Zeit. In diesem Gefängnis der Zeit, Sekunde um Sekunde vergeht. Du kannst nicht mehr zurück, du kannst auch nicht vorspulen. Und dann ist Leben in Ewigkeit. Jesus Christus sagt, ich war tot und siehe, ich lebe in Ewigkeit. Ich war 3 Tage tot und lebe nun in Ewigkeit. Die Zürcher schreibt hier, siehe, ich lebe in Ewigkeit. Im Griechischen würde es eigentlich heißen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die stärkste Bezeichnung eines nie endenden Daseins, wie ein Kommentar das schreibt. Vielleicht müsste man da im Deutschen übersetzen, für immer und ewig. Das heißt, Jesus lebt für immer und ewig. Auch uns ist ewiges Leben versprochen. Auch uns ist ewiges Leben versprochen. Johannes ganz oft, wer da glaubt, dem schenke ich das ewige Leben. Das ewige Leben. Nicht einfach nur eine Auferstehung. Römer Kapitel 6, Vers 24. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus. In Christus, weil er lebt, lebst auch du in Ewigkeit. Weil er in Ewigkeit lebt. Dass Christus nun in Ewigkeit lebt, gibt uns eine Gewissheit der Sündenvergebung. Dir ist vergeben, weil Gott das Sühnewerk am Kreuz angenommen hat. Wir haben die Gewissheit auf ewiges Leben, weil Christus auferstanden ist zum ewigen Leben. Ohne Ostern kein Christentum. Zu Beginn habe ich bereits ausgeführt, wie wichtig die Osterbotschaft der Evangelisten war. Alle 4 Evangelisten berichten davon. Was wäre ohne Ostern? Jesus wäre vielleicht auch heute noch bekannt als Wanderprediger, der viele wichtige Botschaften erzählt hat. Er wäre vielleicht auch noch bekannt als Wundertäter, würde vielleicht irgendwo auch eingehen in die vielen Sagen. Jesus Christus wäre vielleicht auch für viele Vorbild geblieben. Er hätte vielleicht auch Anhänger. Als die Apostel in Jerusalem gepredigt haben vom Auferstandenen, da waren sie ein Ärgernis. Viele Menschen haben auch geglaubt, haben die frohe Botschaft angenommen, aber für die Hohen des Volkes waren sie ein Ärgernis. Sie wurden verhaftet, Petrus und Johannes, es wurde ihnen verboten, über den Christus zu predigen, sie kommen frei und sie predigen weiter. von der frohen Botschaft, von der Osterbotschaft, ja, dass Christus gestorben ist und wieder auferstanden ist, vom Evangelium, das dir vergeben ist. Sie werden wieder verhaftet und die Apostel kommen vor den Hohen Rat. Vor den Hohen Rat, vor die Pharisäer, vor den Hohen Priester. Und sie werden darauf angesprochen, hey, wir haben euch das verboten. Ihr dürft das nicht mehr tun. Wieso tut ihr das weiter? Und die Apostel geben dann Zeugnis, ja, wir müssen Gott mehr gehorchen als euch. Darum müssen wir für diese frohe Botschaft hinaustragen. Und sie erzählen, dass Jesus Christus eben getötet, auferstanden und nur zur Rechten Gottes sitzt. Und die Reaktion des Hohen Rates war Zorn. Sie wollten die Apostel töten. Doch dann steht ein Pharisäer auf, und ich möchte euch diese Verse kurz vorlesen. Apostelgeschichte 5,34. In der Ratsversammlung aber stand ein Pharisäer namens Gamaliel auf, einem ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer, und befahl, die Männer für kurze Zeit hinauszuschicken. Entschuldigung. Und er sprach, Israeliten, überlegt euch genau, was ihr mit diesen Leuten tun wollt. Vor einiger Zeit nämlich ist Teudas aufgetreten, der von sich behauptete, etwas Besonderes zu sein. Ihm hat sich eine Schar von etwa 400 Männern angeschlossen. Er wurde getötet. Und alle seine Anhänger wurden versprengt. Und seine Bewegung löste sich in nichts auf. Nach ihm zur Zeit der Steuereinschätzung ist Judas der Galiläer aufgetreten, machte Leute abtrünnig und scharte sie um sich. Auch er ging zugrunde. Und alle seine Anhänger zerstreuten sich in alle Winde. Deshalb rate ich euch jetzt, lasst ab von diesen Leuten und lasst sie gehen. Denn wenn das hier geplant und ins Werk gesetzt wird, von Menschen stammen sollte, dann wird es sich zerschlagen. Wenn es aber von Gott kommt, dann werdet ihr sie nicht aufhalten können. Wenn das, was hier geplant ist, von Menschen geplant ist und durchgeführt ist, dann wird nichts draus. Das zeigt die Geschichte der Juden. Wenn es aber von Gott ist, können wir es nicht aufhalten. Und das sehen wir, wenn wir auf 2000 Jahre Kirchengeschichte zurückblicken. Wir sehen, wie in der Kirchengeschichte viel passiert ist. Es ist Verfolgung geschehen. Bis ans Äußerste wurden Christen verfolgt, aufgrund ihres Glaubens getötet. Da wurden Frauen, Männer, Kinder, Greise getötet, weil sie glaubten. Die Kirche blieb bestehen. Da kam der Reichtum und viele haben den Glauben hinter sich gelassen, ja, mehr dem Reichtum nachgegangen als dem Glauben. Die Kirche blieb bestehen. Da kamen Irrlehren von außerhalb, die versucht haben, die Gläubigen mitzuziehen. Einige gingen mit. Die Kirche blieb bestehen. Da kamen innere Irrwege. Kriege im Namen Gottes wurden geführt, falsche Irrlehren herausgearbeitet. Irrlehre ist ja sowieso falsch, Entschuldigung. Wurden Irrlehren gelehrt. Die Kirche blieb bestehen. Äußere und innere Angriffe auf das, was wir glauben. Aber die Gemeinde blieb bestehen. Wir sehen ein Werk Gottes. Weil es eben ein Werk Gottes ist, darum konnte es überleben. Ohne Ostern kein Christentum. Für die meisten beginnt die Gemeinde mit Pfingsten. Und das ist wahr. Aber die Auferstehung macht eben das aus, was die Christen ausmacht. Den Auferstehungsglauben. 1. Korinther 15 habe ich bereits zitiert. Da führt eben Paulus, argumentiert Paulus eben aus, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist unser Glaube sinnlos. Dann könnten wir hingehen, den Glauben aufgeben. Nein, aber wir glauben daran, weil wir die Gewissheit in Christus haben, weil er lebt. Wir blicken auf 2000 Jahre Kirchengeschichte zurück und sehen, wie Gott durchgetragen hat durch all die verschiedenen Angriffe. Und an Ostern offenbart Jesus Christus sich selbst als Gott. Ostern, die Auferstehung, ist ein Werk der Dreieinigkeit. In der Apostelgeschichte 2 heißt es, ihn hat Gott auferweckt. In 1. Petrus 3 heißt es, der Heilige Geist hat ihn lebendig gemacht. Und in den Evangelien sagt Jesus Christus, dass er sterben wird und sich wieder das Leben geben wird. Zum Beispiel Johannes 5, 26, denn wie der Vater in sich Leben hat, so hatte er auch dem Sohn verliehen, in sich Leben zu haben. Johannes 10, ich gebe mein Leben und nehme es wieder. Er gibt sein Leben hin und nimmt es sich wieder. Es ist ein Werk der Dreieinigkeit. Das heißt, Jesus Christus ist Gott, weil nur Gott Leben geben kann. Jesus hat die Macht über Leben. Wir haben aus Offenbarung Kapitel 1, Vers 18 gehört. Und da heißt es, und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Er ist Inhaber der Schlüssel. Er ist Inhaber der Schlüssel zum Leben und er ist Inhaber der Schlüssel zum Tod. Hier steht Tod und Unterwelt. Das sind zwei lebensfeindliche Mächte, die hier beschrieben werden. Je nachdem wird das ausgelegt, dass es eben zwei verschiedene Worte sind, die eigentlich dasselbe meinen. Es könnte auch sein, der Tod meint die lebensfeindliche Macht, also dass du sterben wirst, und die Unterwelt, mehr eben aufs Alte Testament bezogen, auf den Sheol bezogen, der Ort, wo eben die Toten sein werden. Er hat die Macht über den Tod und da, wo die Toten sind. Das heißt, er hat die Macht über Leben, Tod und das gesamte Totenreich. Ich denke, das schenkt Trost. Wenn wir uns daran erinnern, an wen die Offenbarung geschrieben wurde. Die Offenbarung wurde wahrscheinlich zumindest an bedrängte Christen geschrieben. An Christen, die unter Verfolgung standen. Die unter Gefahr standen, dass sie getötet werden, wenn sie weiter glauben. Und nun schreibt ihnen Johannes die Worte Jesu Christi, der sagt, ich habe die Macht über Leben und Tod. Das ist nicht der römische Kaiser, der das Verdikt gibt, dass nun die Christen verfolgt werden, dass nun die Christen aufgehängt werden, dass sie in Rom als lebende Fackeln dienen sollen. Das ist nicht er, Jesus Christus hat es in seinen Händen. Und ich denke, auch heute schenkt diese Aussage, dass Jesus Christus die Schlüssel über Leben und Tod hat, uns Trost. Vielleicht hast du eine Krankheit, wo der Ausgang ungewiss ist. Vielleicht steht eine Operation vor dir, wo der Ausgang ungewiss ist. Vielleicht bist du alt, und du siehst, mehr und mehr musst du abgeben von dem, was du einmal konntest. Die Gewissheit zu haben, Ostern ist geschehen. Und der Auferstandene sagt, ich habe nun die Macht über Leben und Tod. Nicht die Krankheit entscheidet, wann du stirbst. Nicht Menschen bestimmen, wann du stirbst. Nicht mehr der Teufel bestimmt, wann du stirbst, sondern ich bestimme, wann du stirbst. Es ist in seinen Händen. Und so können wir im Psalm 31 auf Jesus Christus anwenden. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und wir können dies zu unserem Gott beten. Ostern schenkt uns Hoffnung. Hoffnung auf die Auferstehung. Hoffnung auf die Vergebung. Ostern schenkt uns eine Zuversicht auf das ewige Leben, das uns vergeben ist. Und Ostern schenkt uns den christlichen Glauben, denn ohne Ostern wäre kein Glaube. Ich bete zum Schluss. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass du den Weg gegangen bist. Und wir blicken auf diese Karwoche zurück, ja, wo du königlich empfangen wurdest, am Palmsonntag. Ein paar Tage später, wo du verhaftet wirst, wo alle dich verlassen und du am Kreuz sterben musst. Damit mir, damit uns vergeben ist, damit unsere Schuld abgewaschen ist. Ja, wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist. Wir danken dir, dass du dich so klein gemacht hast, ja, klein bis ans Kreuz. Und wir danken dir, dass du der Gott bist, der alles in seinen Händen hat. Der alles in seinen Händen hat, Leben und Tod. Und so nimmst du dir das Leben wieder zurück. Und du stehst am Ostern auf in Ewigkeit und hast nun ewiges Leben, Herr. Und diese Zuversicht, ja diese Hoffnung, die wir in dir haben, die dürfen wir in dir haben. Weil du ewig lebst, so dürfen auch wir ewig leben. Dafür sei dir Lob, Ehre und Dank. Amen.